Es ist nicht unsere Absicht, das Himmelreich anzugreifen, aber wenn das Reich bei uns eindringt, muss es sich auf Krieg gefasst machen. Wir sind dazu bereit, Mrs. Carter. Ich bin ein König, doch setze ich meinen ganzen Stolz daran, mit Lord Asriel eine Welt zu bauen, in der es keine Reiche mehr geben wird. Keine Könige, keine Bischöfe, keine Priester. Seit der Allmächtige sich über die übrigen Engel erhoben hat, ist das Himmelreich unter diesem Namen bekannt. Wir wollen daran nicht teilhaben. Diese Welt hier ist anders. Wir wollen die freien Bürger der Republik des Himmels sein. Mrs. Carter wollte noch mehr sagen und all die Fragen stellen, die ihr auf der Zunge lagen, doch der König setzte sich wieder in Bewegung, da er Lord Asriel, seinen obersten Feldherrn, nicht warten lassen wollte. Und so blieb der Frau nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Die Treppe führte so weit in die Tiefe, dass bereits beim Erreichen des ersten Untergeschosses der Himmel über dem obersten Treppenabsatz nicht mehr zu sehen war. Lange bevor sie die Hälfte des Weges zurückgelegt hatten, wurde Mrs. Carter der Atem knapp, doch sie beklagte sich nicht und ging weiter, bis sich vor ihnen eine große Halle öffnete, die von schimmernden Kristallen an den tragenden Säulen erleuchtet wurde. Durch den halbdunklen Raum zogen kreuz und quer Leitern, Montagetürme, Balken und Laufbühnen, auf denen sich emsig Arbeiter bewegten. Lord Asriel sprach gerade mit seinen Kommandeuren, als Mrs. Carter zu ihnen stieß. Ohne ihr eine Verschnaufpause zu gönnen, durchquerte er die große Halle, wo hin und wieder eine helle Gestalt durch die Luft schwebte oder sich auf dem Fußboden niederließ, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Die Luft war stickig und warm. Mrs. Carter bemerkte, dass an jeder Säule, vielleicht aus Höflichkeit gegenüber Lord Roky, in Kopfhöhe eine Stange für den Falken angebracht war, damit sich der Galley Vespier bequem an den Gesprächen beteiligen konnte. Doch sie blieben nicht lange in der großen Halle. Am anderen Ende öffnete ein Arbeiter ein schweres Flügeltor, durch das sie auf einen Bahnsteig gelangten. Dort wartete ein Zug mit einem geschlossenen Waggon auf sie, der von einer anbarischen Lokomotive gezogen wurde. Der Zugführer verbeugte sich, und sein brauner Affendämon verkroch sich beim Anblick des goldenen Affen hinter den Beinen des Mannes. Lord Asriel sprach kurz mit dem Lokomotivführer und geleitete dann die anderen in den Waggon, der wie die Halle durch aufgesteckte Kristalle beleuchtet wurde. Diese hatte man in silbernen Halterungen an den polierten Mahagoni-Paneelen angebracht. Sobald sich Lord Asriel zu ihnen gesellt hatte, setzte sich der Zug in Bewegung, glitt vom Bahnsteig in einen Tunnel und gewann rasch an Fahrt. Nur das Geräusch der Räder auf den Gleisen vermittelte eine Vorstellung von ihrer Geschwindigkeit. »Wohin fahren wir?« fragte Mrs. Carter. »Zu den Rüstungsfabriken«, beschied Lord Asriel sie knapp, um sich sogleich wieder dem Gespräch mit dem Engel zu widmen. Mrs. Carter fragte Lord Roky: »Mylord, werden Ihre Spione stets in Paaren ausgesendet?« »Warum fragen Sie?« »Reine Neugierde. Mein Dämon und ich haben neulich in der Höhle eine Pattsituation erlebt, als wir an die beiden Spione gerieten. Es war verblüffend zu sehen, wie gut die beiden kämpfen konnten.«
»Wieso verblüffend? Haben Sie etwa erwartet, dass Wesen unserer Größe sich nicht zu wehren wüssten?«
Sein unbändiger Stolz entging ihr nicht, dennoch schaute sie ihn kühl an. »Nein. Ich dachte, wir würden leichtes Spiel mit ihnen haben, aber dann hätten sie uns um ein Haar besiegt. Ich gebe meinen Irrtum gern zu, aber kämpfen Galley Vespier immer in Paaren?«
»Sie sind doch auch ein Paar, Sie und Ihr Dämon. Dachten Sie, wir würden uns diesen Vorteil entgehen lassen?«
Sein hochmütiger Blick aus Augen, die sogar im sanften Licht der Kristalle funkelten, verbot ihr, weitere Fragen zu stellen. Sie senkte bescheiden den Blick und sagte nichts. Mehrere Minuten vergingen, in denen Mrs. Carter spürte, dass der Zug weiter abwärts fuhr, immer tiefer ins Innere des Berges hinein. Sie konnte schlecht abschätzen, wie weit sie schon gefahren waren, aber nach ungefähr einer Viertelstunde drosselte der Zug seine Geschwindigkeit. Bald darauf erreichten sie einen Bahnsteig, wo nach der langen Tunnelfahrt anbarische Lampen ein geradezu grelles Licht verbreiteten. Lord Asriel öffnete den Wagenschlag, und sogleich schlug ihnen eine so heiße, schwefelhaltige Luft entgegen, dass Mrs. Cotter nach Atem rang. Das Dröhnen von mächtigen Hämmern und das Quietschen von Eisen auf Stein erfüllten den Raum. Ein Arbeiter stieß das Tor auf, das vom Bahnsteig führte, worauf sich der Lärm noch einmal um das Doppelte steigerte und die Hitze wie eine Brandungswelle über sie stürzte. Vor dem gleißenden Licht schirmten alle die Augen ab, nur Xaphania schien der Andrang von Lärm, Licht und Hitze nichts auszumachen. Mrs. Carter brauchte eine Weile, bis sich ihre Sinne an die neue Umgebung gewöhnt hatten, dann aber schaute sie sich mit wachsender Neugier um. Sie hatte in ihrer Welt schon Schmieden, Eisenhütten und Manufakturen gesehen, doch selbst die größten unter ihnen wirkten im Vergleich zu diesen hier wie kleine Dorfschmieden. Hämmer, so groß wie Häuser, wurden in Sekundenschnelle zur fernen Hallendecke gehoben, um dann mit solchem Getöse auf schwere, baumdicke Eisenblöcke niederzufahren, dass der ganze Berg zu erbeben schien. Aus einer Öffnung in der Felswand ergoss sich ein Strom geschmolzenen Eisens bis vor ein diamantenes Tor. Dort wurde die schimmernde, kochende Flut durch Kanäle und Rinnen geschleust, um lange Reihen von Gussformen zu füllen und unter Entwicklung übelriechender, schwefeliger Dämpfe auszukühlen. Gewaltige Schneidemaschinen und Walzen trennten und bogen zolldicke Eisenplatten, als handle es sich um Seidenpapier. Anschließend wurden sie wieder von den mächtigen Hämmern bearbeitet, bis sie übereinander geschichtet zu immer robusterem Stahl geschmiedet wurden.